Das Gespräch auf ERF Plus.
Tun einfach gut.
Am Mikrofon Regina König und ich begrüße Sie herzlich zum Talk zu aktuellen Themen. Wir gucken zurück auf den Monat Juli. Drei Themen stechen ins Auge, die die Berichterstattung in den vergangenen Wochen dominiert haben. Die geplatzte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin. Israel auf der Anklagebank und die sinkende Geburtenrate in Deutschland. All das möchte ich besprechen mit meinen Kollegen Oliver Jeske, er ist Hauptstadtkorrespondent, und mit Horst Kretschi, ERF-Redaktionskoordinator. Ein herzliches Willkommen an euch beide.
Ja, hallo. Ich freue mich auch dabei zu sein. Hallo.
Wir nehmen diese Sendung am Freitag, dem 25. Juli auf. Alles, was im Anschluss passiert, kann leider keine Berücksichtigung mehr finden. Und wir starten mit der Frau, die in diesem Monat aus dem Nichts ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist. Frauke Brosius-Gersdorf, Juraprofessorin aus Potsdam. Seit Ende Juni stand sie fast täglich in den Schlagzeilen. Mittlerweile hat sich die mediale Aufregung etwas gelegt und wir werfen in aller Ruhe einen Blick zurück. Was ist da passiert und wie bewerten wir das? Noch einmal zum Hintergrund. Drei Richterstühle im Bundesverfassungsgericht müssen nachbesetzt werden. Der Richterwahlausschuss des Bundestags nominierte drei Personen, darunter die von der SPD-Bundestagsfraktion vorgeschlagene Potsdamer Juristin Brosius-Gersdorf. Die Wahl war für den 11. Juli geplant, doch sie wurde abgesagt, da es sich abzeichnete, dass die CDU-Fraktion nicht geschlossen hinter der Kandidatin stehen würde. Denn es gab zunächst Plagiatsvorwürfe gegen Brosius-Gersdorf, die später allerdings als haltlos zurückgewiesen wurden. Ein Nebenschauplatz stellte ihre Meinung dar zur allgemeinen Impfpflicht zu Corona-Zeiten, die ihrer Meinung nach nicht gegen die Verfassung verstoßen habe. Kritisiert wurde auch ihre Position zu einem AfD-Verbotsverfahren, aber der Hauptkritikpunkt war und ist ihre Haltung beim Thema Abtreibung. Vorwürfe standen im Raum. Brosius-Gersdorf spreche dem Ungeborenen die Menschenwürde ab. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch setzte in Umlauf, dass die Professorin einen Schwangerschaftsabbruch bis zum 9. Monat befürworte. Horst, was ist dran an diesen Vorwürfen?
Naja, da muss man erst mal schauen. Also, wo hat sie sich denn geäußert? Und da gab es eben eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin zum Thema Möglichkeit der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs auch außerhalb des Strafgesetzbuches. Das war ja ein Thema. Und innerhalb dieser Kommission hat sie sich durchaus für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts ausgesprochen. Und die neunköpfige Arbeitsgruppe kam dann einstimmig zu dem Ergebnis, Abbrüche in der Frühphase der Schwangerschaft zu entkriminalisieren. Jetzt muss man eben noch mal genau in dieses Thema reinschauen. Was hat sie denn explizit gesagt? Ich sag mal vorweg, man findet ja sehr viel dazu im Netz. Hilfreich fand ich zum Beispiel einen Artikel von Benjamin Leven in Communio. Also Communio werden nicht alle kennen, ist eine katholische Zeitschrift, die 1972 gegründet wurde. Inzwischen steht der Herder Verlag hinter dieser Zeitschrift, die es auch online gibt. Und da finde ich eben sehr gut, dass das sehr differenziert dargestellt wird. Und vor allem gibt es dort also auch die Links zu den Originaldokumenten. Und in die sollte man dann eben auch reinschauen. Also in den Bericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Und da ist eben auch dann die Stellungnahme von Frauke Brosius-Gersdorf bei der öffentlichen Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages am 10. Februar dieses Jahres zu finden. Ja, was sagt sie letztlich? Sie sagt also, dass an der entscheidenden Stelle, gehe ich mal jetzt einfach nur drauf ein, lass das andere weg, sagt sie dann, ob der Gesetzgeber in dieser Spätphase der Schwangerschaft von Strafbewährung für die Schwangere absehen darf. Ich kann auch gerne mal den kompletten Absatz hier zitieren, weil das ist ja vielleicht auch ganz hilfreich. Und da geht es eben um die Neufassung. Und da sagt sie eben, diese Neufassung stellt den Schwangerschaftsabbruch für die Schwangere während der gesamten Zeit der Schwangerschaft straffrei. Bereits nach derzeitiger Rechtslage ist der Schwangerschaftsabbruch für die Schwangere unter den Voraussetzungen, dass des Paragraphen 218a Absatz 1 bis 3 StGB straffrei. Darüber hinaus ist er für die Schwangere aber auch nach geltendem Recht auch dann nicht strafbar, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung von einem Arzt vorgenommen worden ist und seit der Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sind. So. Neu ist dagegen die Straffreiheit der Schwangeren nach dem Ende der 22. Woche nach der Empfängnis. Ob der Gesetzgeber in dieser Spätphase der Schwangerschaft von Strafbewährung für die Schwangere absehen darf, ist nicht eindeutig. Und dann sagt sie eben zu den Argumenten, die für eine Strafbewährung des Schwangerschaftsabbruchs nach Eintritt der Lebensfähigkeit des Fetus ex utero sprechen und den dagegen sprechenden Argumenten, siehe den Bericht der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. So, dann muss man in diesen Bericht eben reinschauen. Und das ist alles relativ kompliziert. Das ist ein irrsinnig langer Text und da muss man sich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sehr durcharbeiten. Es ist auch sehr juristisch und auf jeden Fall in der entscheidenden Passage heißt es dort dann in diesem Bericht, die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ist bei entsprechender Erstreckung der strafrechtlichen Regelungshoheit auch ausgehend von den Grundfreiheiten in grenzüberschreitenden Konstellationen rechtfertigungsbedürftig. Also die Kriminalisierung ist rechtfertigungsbedürftig. Eine Regelung des Schwangerschaftsabbruches jenseits des Strafrechts erscheint aus der Perspektive von Grundfreiheiten unproblematisch. Darum geht's. Und letztlich muss man sagen, ja, damit sagt sie nicht, sie ist dafür, für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt. Aber sie sagt, es ist nicht eindeutig, ja, ob das strafbewehrt sein müsste. Und auch zu dem Thema der Menschenwürde. Da stellt sie manches in den Raum, wo man sagen muss, also wenn man das jetzt liest, ja, sie ist nicht eindeutig in ihren Aussagen. Und das kann man jetzt so oder so verstehen.
Ja, das sind rechtswissenschaftliche Überlegungen. Man könnte sagen, vielleicht in einem Elfenbeinturm, ja, niedergeschrieben für den Alltag, für die Praxis, für Frauen und Ungeborene. Ja, hat das aber ganz sehr konkrete Folgen. Ja, was würdest du denn jetzt sagen? Spricht sie dem Ungeborenen die Menschenwürde ab?
Naja, du formulierst es schon sehr schön. Das ist so eine Art zu denken wie im Elfenbeinturm. Ja, jenseits, also juristisch vielleicht ganz, ganz toll und richtig, aber in der Praxis, glaube ich, man muss es runterbrechen auf ganz einfache Dinge. Und da würde ich sagen, ich finde es problematisch. Also, wie gesagt, ich kann auch nochmal auf diesen Artikel hinweisen von Benjamin Leven in Communio. Der erklärt es eigentlich ganz gut und zeigt so auch die problematischen Linien auf, die entstehen. Ja, was man so im juristischen denken kann, kann im praktischen sehr schwierig werden, um es mal so zu sagen. Und ja, ich glaube, wenn man es genau betrachtet, sagt sie letztlich, hier werden ja auch die Menschenwürde gegeneinander ausgespielt. Also die der Frau, der werdenden Mutter und die des Kindes. Und da muss man echt aufpassen. Also ich finde das schwierig, höchst problematisch.
Also Horst, jetzt aber trotzdem nochmal auf den Punkt. Steht Frau Gebrosius-Gersdorf zu der These Schwangerschaftsabbruch bis zum 9. Monat? Spricht sie dem Ungeborenen die Menschenwürde ab?
Der Punkt ist, sie sagt ja nicht klar ja oder nein. Ja, sie lässt das ja offen. Ja, also wenn ich sie da zitiere aus ihrer Stellungnahme, dann heißt es, es ist nicht eindeutig. Und damit positioniert sie sich halt nicht und lässt es offen. Und lässt natürlich auch die Option offen, ja, es geht bis zur Geburt. Und ich glaube, das ist der Punkt, ja, dass sie sich da nicht klar dagegen stellt. Letztlich müsste es dann nochmal ganz neu debattiert und auch vor dem Bundesverfassungsgericht ausgefochten werden. Aber wer jetzt eine klare Position erwarten würde, findet die hier eben nicht. Und deshalb, wenn sie sich nicht klar äußert und sagt, nein, ich schließe das aus, lässt sie natürlich die andere Seite offen und die kann man so interpretieren, dass man sagt, ja, sie stimmt dem zu, was sie so nicht tut, aber sie schließt es eben auch nicht aus.
Fakt ist auf jeden Fall, dass die neunköpfige Arbeitsgruppe, die von der Ampelkoalition eingesetzt worden ist, zu dem Ergebnis gekommen ist, Abbrüche in der Frühphase der Schwangerschaft zu entkriminalisieren. Ja, wie gesagt, kaum jemand kannte bis Ende Juni ihren Namen. Doch dann rollte eine mediale Welle los, angetrieben unter anderem auf sozialen Plattformen wie X und Telegram. Es wurde auch eine Petition gegen ihre Berufung als Bundesverfassungsrichterin gestartet mit Citizen Go. Oliver, war das jetzt eine Hetzkampagne oder ein basisdemokratischer Akt?
Tja, Regina, ich fürchte beides. Fangen wir aber erstmal positiv an. Im Vorfeld gab es verschiedene demokratische Gruppierungen, die haben ihre Bedenken gegen Prosius Gersdorf angemeldet. Dazu gehörten auch die Christdemokraten für das Leben. Die sind eine innerparteiliche Bewegung in der Union. Die steht fest auf dem Boden unserer Verfassung. Und diesen demokratischen Protest finde ich in Ordnung. Ich frage mich, wo steht denn geschrieben, dass Kandidaten für unsere höchsten Ämter in der Justiz einfach im Bundestag nur durchgewunken werden sollen? Es spricht doch für unsere Demokratie, wenn deutlich wird, nicht die da oben, in Anführungszeichen gesetzt natürlich, entscheiden einfach alles, sondern ich kann meine Überzeugung in einen Diskurs einbringen und womöglich auch etwas verändern. Andersherum finde ich es schlimm, dass die Diskussion um die Richterwahl missbraucht wird. Wenn eine Beatrix von Storch von der AfD felsenfest behauptet, Prosius Gersdorf ist dafür, dass man Kinder bis kurz vor der Geburt abtreiben kann, Horst hat es ja ausführlich dargelegt, man kann sie da nicht wirklich festlegen, dann ist das eben falsch. Dann sind das eigentlich Fake News. Und das macht mich sauer, weil das wiederum unserer Demokratie schadet. Und diese Demokratie, die schützt ja meine Glaubens- und Gewissensfreiheit auch als Christ. Deshalb kämpfe ich dafür, dass wir einen, ja nicht diesen Hetzkurs fahren in unserer Gesellschaft.
Horst, auch Abtreibungsgegner schrieben offenbar fast 40.000 E-Mails. Oliver hat das ja vorhin auch schon anklingen lassen. Wer unter anderem auch ja, diese E-Mails mit initiiert hat. Also die E-Mails gingen an Bundestagsabgeordnete und jetzt wird aber auch von einem Schulterschluss zwischen AfD und Abtreibungsgegnern gesprochen. Wie siehst du das?
Naja, ich sag's mal so, also dass Abtreibungsgegner diese Mails an die Bundestagsabgeordneten schreiben, ist völlig in Ordnung. Ich finde das absolut wichtig und richtig, das zu machen. So, und jetzt sind auch Abgeordnete und Politiker der AfD gegen Frau Prosius Gersdorf und schließen sich diesen Protesten an. Also ich sehe da keinen Schulterschluss in dem Sinne. Ja, also ich denke mal, also das finde ich verkehrt, das so zu formulieren. Da ist jemand eben einer Meinung und man kommt aus verschiedenen Richtungen. Also das würde ja auch bedeuten, ja, also wie soll ich das formulieren, ohne dass es jetzt irgendwie unglücklich klingt, aber ich kann ja eine Position vertreten und soll ich die nicht vertreten, auch weil die AfD sie vertritt oder jemand aus der AfD sie vertritt und nicht alle AfD, also Menschen in der AfD, die sich dort engagieren und mit ihr sympathisieren, da sind bestimmt auch Abtreibungsgegner dabei, das kann ja sein und umgekehrt vielleicht auch, aber das schließt ja die Richtigkeit der ganzen Maßnahme nicht aus. Und ich finde das absolut zulässig. Und da von einem Schulterschluss, das würde ja auch die Abtreibungsgegner diskreditieren auf einer gewissen Ebene oder man versucht es damit, finde ich eigentlich verkehrt. Also entweder die Sache ist richtig oder falsch, von wem sie dann kommt letztlich, ist nicht relevant, meine Meinung. Also, weil sonst müsste man ja ausschließen, oh blöd, die AfD stimmt zu, dann dürfen wir es nicht machen. Oder jemand aus der AfD ist dabei.
Das ist ja das Problem auch mittlerweile in vielen Landtagen.
Ja,
also, ja. Genau. Ja. Regina, du hast dich mal damit beschäftigt, was die Kirchen eigentlich zu der Causa Prosius Gersdorf sagen.
Ja, dazu muss man zuallererst sagen, dass sich Repräsentanten der evangelischen Kirche in Deutschland sich an dieser Debatte gar nicht beteiligt haben. Also die haben sich überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Vertreter der katholischen Kirche jedoch übten vehement Kritik. Allerdings mussten Bischöfe auch wieder zurückrudern, nachdem sich herausgestellt hat, dass sie teilweise Fake News aufgesessen haben. Also so dementiert ja Frau Prosius Gersdorf, dass sie für eine Abtreibung bis zum 9. Monat wäre. So musste zum Beispiel der Bamberger Erzbischof Herwig Gössel zurückrudern. Er ließ kundtun, er sei falsch informiert gewesen. Deshalb habe er von einem innenpolitischen Skandal gesprochen und vor einem Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung gewarnt. Nach einem persönlichen Gespräch würde er das nachdrücklich bedauern und er hat das zurückgenommen. Grundsätzlich lehnt er aber einen abgestuften Lebensschutz ab, den die von der Ampelregierung eingesetzten Kommission, der ja Brosius Gersdorf angehört hatte, befürwortet hat. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, er beklagte die Angriffe gegen die Kandidatin. Sie hat ja unter anderem auch Morddrohungen bekommen. Und Betzing stellte fest, dass viel schiefgelaufen sei. Zu Wort gemeldet hat sich auch die Evangelische Allianz in Deutschland. Sie hat auch ihre Bedenken ausgedrückt zur Wahl von Brosius Gersdorf. Denn, so die Evangelische Allianz, Menschenwürde dürfe nicht von Lebensphasen abhängig gemacht werden, so in einer Pressemitteilung. Ja, und der Kirchenbeauftragte der SPD-Fraktion im Bundestag, Hubertus Heil, er hat nun den Kirchen ein Gespräch angeboten, auf Augenhöhe mit gegenseitigem Respekt und im Bewusstsein der jeweiligen Verantwortung, so Heil gegenüber dem evangelischen Pressedienst.
Ja, und die Frage ist natürlich, Regina, was sagt denn eigentlich der Koalitionsvertrag, also der aktuelle, den es ergibt zwischen der CDU, CSU und der SPD zum Thema Abtreibung? Wäre eine Streichung des Paragraphen 218 mit der jetzigen Regierung denn überhaupt denkbar?
Ja, das ist mittlerweile auch eine knifflige Frage. Also zum einen steht von einer Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch im Koalitionsvertrag nichts. Vielmehr wollen die Koalitionäre so wörtlich Frauen, die ungewollt schwanger werden, in dieser sensiblen Lage umfassend unterstützen, um das ungeborene Leben bestmöglich zu schützen. Zitat Ende. Allerdings liest man von einer erweiterten Kostenübernahme bei Frauen in Konfliktsituationen. Das interpretiere ich so: Krankenkassen sollen häufiger als bisher die Kosten für Abtreibungen in der Frühphase übernehmen. Bisher geht das ja nur, wenn eine der Indikationen zutreffen. Aber dass Krankenkassen Kosten für Abtreibungen übernehmen, geht natürlich nur, wenn Abtreibungen nicht rechtswidrig sind. Denn klar, rechtswidrige Eingriffe dürfen Krankenkassen nicht finanzieren. Und da stellt sich nun die Frage, lässt sich mit diesem Satz, auf den, so wird gesagt, die SPD beharrt habe, die Koalition eine Hintertür offen, um doch noch den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen und Schwangerschaftsabbrüche zumindest bis zur 12. Woche zu legalisieren? So interpretiert das zumindest Frauke Brosius Gersdorf. Ich finde aber, da bleibt noch mehr Interpretationsspielraum. Aber Bundeskanzler Merz hat in der Sommerpressekonferenz jetzt im Juli gesagt, er könne es nicht abschließend beurteilen, ob es zu einer Gesetzesänderung kommen könnte. Weite Teile seiner Partei dürften da aber nicht mitgehen. Ja, Oliver und Horst, ist Brosius Gersdorf noch die richtige Kandidatin für das Amt einer Bundesverfassungsrichterin?
Regina, ich möchte auf deine Frage da gern differenziert antworten. Ich stelle mir die Frage, lässt sich ungeborenes Leben allein durch eine entsprechende Rechtslage schützen? Und ich fürchte, nein. In der Realität sieht es doch so aus. Wer in Land X in Europa keine Abtreibung durchführen kann, der reist halt in Land Y. Es braucht einen Ruck in der Gesellschaft, Entschuldigung, dass ich diesen alten, fast schon etwas abgenutzten Begriff da verwende, aber ich bin tief überzeugt davon, dass wir ohne das nicht auskommen. Ein Umdenken in Bezug auf den Wert von Kindern und wenn es möglich ist, für unsere Landesverteidigung, also für die Bundeswehr, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, was ich durchaus nachvollziehbar finde, warum nicht auch für das Anliegen, dass Kinder kein Armutsrisiko in unserem Land mehr darstellen? Ja, ich wünsche mir ein Jahr in unserer Gesellschaft für Kinder und damit auch für ihren Schutz vor der Geburt. Aber nur mit der Justiz allein lässt sich das nicht umsetzen. Und bei aller Kritik an Brosius Gersdorf, ganz klar, ja, kann ich auch nachvollziehen. Wenn aber hängen bleibt, da ist eine Verfassungsrichterin verhindert worden, weil bestimmte Kreise dann doch Lügen über sie verbreitet haben, das fände ich schwierig.
Ja, also das mit den Lügen finde ich natürlich auch äußerst problematisch und sollte auf keinen Fall sein, mal ganz abgesehen von Drohungen, die man dann ausspricht. Denn auf einer gewissen Ebene juristisch zu denken, das ist etwas sehr, sehr Abgehobenes. Und das ist natürlich immer die Gefahr. Aber deine Frage, Regina, war ja auch, ist sie noch die geeignete Person? Ich fürchte einfach, sie ist so beschädigt. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja so ein hohes Ansehen, dass man sich wirklich keinen Gefallen damit tut, weil man versucht, sie jetzt als Personalie durchzudrücken. Ich finde das äußerst problematisch. Jetzt kann man hin und her diskutieren, war das jetzt wirklich berechtigt, war das verkehrt, was ist da handwerklich schlecht gelaufen, so wie das ja auch schon formuliert wurde von Seiten der Unionspartei. Das ist letztlich irrelevant. Jetzt ist das Kind jedenfalls in den Brunnen gefallen und ich glaube, man tut sich keinen Gefallen dadurch, indem man versucht, das jetzt so zu lösen, dass man sie dann doch irgendwie wieder in die Position hieft. Ich sehe es nicht. Also wenn der Sommer jetzt vorbei ist, wird man eine andere Kandidatin aufstellen. Da bin ich mir relativ sicher, weil man es einfach muss. Also man tut sich, also als Politik und auch dem Bundesverfassungsgericht keinen Gefallen, wenn man sie jetzt gewissermaßen durchdrückt. Da sind, glaube ich, zu viele Bedenken unterwegs und wie ich finde, an vielen Stellen auch richtige Bedenken. Denn letztlich in dem, was sie dann relativiert hat, auch in dem Interview bei Lanz, muss man sagen, okay, da versuchte sie ihre eigene Stellungnahme irgendwie zu relativieren. Ja, ist schwierig.
Also ich habe ja Verständnis dafür, wenn Wissenschaftler und in ihrem Fall jetzt Rechtswissenschaftler wirklich viele Dinge gedanklich durchspielen, austesten, habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber für das Amt eines Bundesverfassungsrichters muss ich persönlich auch sagen, wünsche ich mir etwas mehr Unvoreingenommenheit in Fragen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft zu polarisieren. Und ich finde auch, sie hat sich tatsächlich zu sehr vielen Punkten in der Vergangenheit geäußert, die genau diese Sprengkraft zur Polarisierung besitzen. Und was man sich da nun als Rechtswissenschaftler in akademischen Kreisen, ja, worüber man da diskutiert und so weiter, ja, das hat dann eben auf der Straße oder am Küchentisch ganz andere Auswirkungen. Und es geht dabei ja nicht nur um abstrakte Dinge, sondern ja schlussendlich um Fragen, die uns alle angehen. Und auch wenn Brosius Gersdorf und ihre Position oft verzerrt oder auch gar falsch in der Öffentlichkeit wiedergegeben worden sind, wie zum Beispiel auch die Sache mit dem Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen, muss ich jetzt nicht näher darauf eingehen, kann man auch alles nachlesen in ihrer Stellungnahme, die wir übrigens in unserer Audiothek auch veröffentlichen. Also da hat sie ja auf Widersprüchlichkeit in der Rechtsprechung hingewiesen. Also auch wenn es Verzerrungen gab, Falschdarstellungen und sie sicher keine linksradikale Aktivistin ist, finde auch ich, dass sie für dieses Amt eigentlich jetzt nicht mehr geeignet ist. Ich wünsche mir von den höchsten Richtern in unserem Land etwas mehr Unvoreingenommenheit, mehr Ruhe, die sie ausstrahlen. Und ich finde, sie sollten auch Integrationsfiguren sein. Und dieser Rolle einer Integrationsfigur ist meine Meinung, kann Frau Gebrosius-Gersdorf nach all den Debatten nicht mehr gerecht werden. Meine Meinung. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Israel auf der Anklagebank. Bald sind 2 Jahre vergangen seit dem barbarischen Massaker der Hamas. Am 7. Oktober 2023 drangen Hamas-Terroristen nach Israel ein und töteten mehr als 1200 Menschen. Etwa 250 wurden verschleppt und noch immer sind mehr als 50 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Von ihnen sind allerdings mutmaßlich nur noch 20 am Leben. Zunächst war die Solidarität mit Israel groß, doch das Blatt hat sich gewendet. Israel sitzt mittlerweile auf der Anklagebank. Seit November 2024 wird der israelische Präsident Benjamin Netanyahu per internationalem Haftbefehl gesucht. Im selben Monat wirft die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Israel Völkermord vor an den Palästinensern. Nach palästinensischen Angaben, andere sind nicht verfügbar, haben mittlerweile mehr als 58.000 Menschen im Gazastreifen ihr Leben verloren und es wird von 140.000 Verletzen gesprochen. Mittlerweile nimmt auch die Kritik der Kirchen zu. Im Juni dieses Jahres spricht der Ökumenische Rat der Kirchen von einem System der Apartheid, das Israel dem palästinensischen Volk auferlege. Und auch der Papst kritisiert Israel mit scharfen Worten. Nachdem im Juli eine israelische Rakete die einzige katholische Kirche in Gazastadt getroffen hat und 3 Menschen starben, forderte Papst Leo ein sofortiges Ende der Barbarei des Krieges. Er spricht außerdem von einem wahllosen Gewalteinsatz und einer erzwungenen Massenvertreibung. Horst, inwiefern ist die Kritik der Kirchen berechtigt?
Naja, bei Kritik der Kirchen muss man mal schauen. Also wir haben ja vor allem den Ökumenischen Rat der Kirchen, du hast jetzt auch den Papst zitiert, der da betroffen war, dass eben diese einzige katholische Kirche getroffen wurde. Wobei es einen dann schon wundert, wenn man zusehen muss, ja, dann, wenn man selbst getroffen wird oder eben eine eigene Kirche, dann äußert man sich und vorher hat man sich nicht so sehr darüber geäußert. Ja, ich finde das schwierig. Der Ökumenische Rat der Kirchen, dem haben ja auch die Kirchen widersprochen. Die evangelische Kirche in Deutschland vor allem hat sich vom Begriff der Apartheid zu Israels Politik distanziert. Vertreter von evangelischen Landeskirchen haben sich distanziert, aber auch Vertreter von anderen Kirchen, von christlichen Organisationen haben sich distanziert. Es gab eine Petition von den Christen an der Seite Israels initiiert, wo man eben dem Entschluss des Ökumenischen Rates der Kirchen widersprochen hat, ganz deutlich widersprochen hat. Diese Petition ist zum Beispiel auch vom ERF unterschrieben worden, von unserer Vorstandsvorsitzenden Susanne Thüroff. Und viele andere sagen, nein, das ist nicht in unserem Namen passiert. Also die Kirche insgesamt steht sehr unterschiedlich, was Israel angeht. Denn, und das muss man natürlich auch sagen, du hast ja am Anfang auch diesen Angriff der Hamas nochmal vor unsere Augen geführt. Das ist ja nur am Ende die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Also Israel wird seit seiner Gründung eigentlich rundum bedroht, ist von Extremisten ständig beschossen worden in irgendeiner Form. Man hat Anschläge verübt in unterschiedlichster Art und Weise. Und letztlich war das dann so ein Auslösermoment. So, und man muss auch in dem ganzen Kontext sehen, und wenn man jetzt auch das Jüngste hört, was eben der französische Präsident Emmanuel Macron sagt, wenn er sagt, ja, wir wollen jetzt als Palästina als Staat anerkennen, hat dann aber auch Voraussetzungen, eben dass der Gazastreifen entmilitarisiert wird, dass die Hamas gewissermaßen aufhört, eine Terrororganisation zu sein. Wie soll das gehen, fragt man sich. Also die Bedingungen sind schon irgendwie schräg. Und man muss eben sich vor Augen halten, dass es erklärtes Ziel ist, der Hamas, gelenkt vom Iran, Israel zu vernichten und alle Israelis, die dort leben, zu töten. Das darf man nicht vergessen. Das ist der Hintergrund. So, und jetzt hat Israel natürlich angefangen, einen Angriffskrieg zu starten in den Gazastreifen hinein, um das zu verhindern. Und es war, glaube ich, von Anfang an klar, dass das sehr schwierig werden wird. Auch weil die Terrororganisationen im Gazastreifen, vor allem die Hamas, eben auch die Zivilbevölkerung benutzt, um sich zu schützen. Und das ist ein offenes Geheimnis. Also das weiß man einfach. Und
ja, und das wurde früher immer noch sehr betont in der Berichterstattung, dass die Hamas Zivilisten als Schutzschilde benutzt. Nur dieser Gedankengang ist mehr und mehr zurückgetreten angesichts des Elends im Gazastreifen. Und Oliver, Horst hat das gerade ja auch schon klar gemacht. Der Hunger, das Elend der Zivilbevölkerung im Gazastreifen gehört zur Strategie der Hamas. Gibt es einen Weg raus aus diesem Dilemma?
Ich möchte mal eins vorwegnehmen. Wenn ich in den Nachrichten die Bilder von den hungernden Kindern sehe, die quasi dem Tod geweiht sind, dann kann mich das einfach nicht kalt lassen. Wir hatten gerade jetzt in unserer Familie wieder darüber diskutiert und waren uns einig, man kann eigentlich nur noch beten, Herr, komm bald wieder, setz all dem ein Ende. Und damit meinen wir natürlich das Leid auf beiden Seiten, in Israel wie im Gazastreifen. Gibt es einen Weg aus dem Dilemma? Das war ja deine Frage. Ich glaube, wenn ich einen umsetzbaren Weg kennen würde, der ginge, der realisierbar wäre, dann stünde ich in ein paar Jahren in Stockholm und würde den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt ja die Zwei-Staaten-Lösung, die wird ja immer wieder gefordert. Aber ich habe bisher bei allen Gesprächen und Diskussionen, die ich zu diesem Thema gehört habe, eigentlich immer wieder gehört, eine Zwei-Staaten-Lösung ist nur möglich mit zwei Partnern, die diese Lösung auch wollen. Und wir haben eben es ja gerade noch mal gehört, da haben wir eben mit der Hamas eine Gruppierung, die die Menschen in Israel vernichten will. Und es gibt also gar nicht diesen Partner. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder betonen, dass bei diesem Drängen oft ja der westlichen Nationen in diese Richtung Zwei-Staaten-Lösung, das ist eigentlich Fiktion. Jetzt könnte man da stehen bleiben und sagen, ja, dann geht eben gar nichts. Ich glaube an einen Gott, der trotz all der schlimmen Dinge, die wir mitbekommen und trotz vieler Fragen, die offen bleiben, die Weltgeschichte in der Hand hält. Deshalb halte ich den Weg des Gebets für Israels und den Nahen Osten als den gangbaren Weg, damit sich etwas ändert.
Ja, 140 Staaten dieser Horst, wolltest du auch noch was dazu sagen?
Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Also was Oliver sagt, ist letztlich etwas, was uns alle bewegen muss. Ich denke mal an eine Bibelstelle, wo es heißt, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, ja, also da ist niemand ausgenommen. Und ich denke auch immer an Bruder Andrew, den Gründer von Open Doors, die sich ja für verfolgte Christen einsetzen, der zu den Palästinensern gegangen ist, zu den Terroristen und sagte, auch die brauchen Jesus. Ja, auch für die ist er gestorben, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Er hat sich damit nicht unbedingt nur Freunde gemacht, aber recht hatte er nichtsdestotrotz. Wir kommen nur über eine Veränderung der Herzen dahin. Und ich will das nochmal betonen, wir reden hier von einer Seite, die Hass predigt und andere hasst. Und denke da auch jetzt an einen Artikel, den ich neulich gelesen habe, von einem evangelischen Pfarrer, der bedroht wird und angegriffen wird, weil er sich nicht eindeutig auf die Seite von Palästinensern stellt. Und das finde ich also ganz schräg. Also man muss das immer vor Augen halten. Ich sehe in der die israelische Politik auch, was den Einsatz von Waffen im Gazastreifen angeht, ist diskutabel. Ja, also das muss man auch mal betonen und sagen, ob das alles immer so richtig ist, das möchte ich auch mal in Frage stellen. Das stellen ja auch Israelis in Frage. Israel ist ja kein monolithischer Block. Es ist ja keine einheitliche Gesellschaft in dem Sinne, die sind alle, finden alle toll, was ihre Regierung macht. Das stimmt ja auch nicht. Das ist ja sehr gespalten und es gibt auch Demonstrationen auch in Israel von Israelis, die sagen, man sollte diesen Krieg beenden. So. Um das nochmal klar zu sagen, aber ich sehe halt die eine Seite, die grundsätzlich zum Hass aufruft und zur Tötung von Menschen und die andere Seite, die sich eben verteidigt gegen diesen Hass. Und jetzt muss man überlegen, wie man das machen kann. Und Hass kann man eben letztlich aber nicht mit Waffen bekämpfen, sondern nur mit Liebe. Und das ist der entscheidende Punkt und das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Und da stimme ich Oliver zu, es kann nur über das Gebet funktionieren und Formen der Verständigung. Und da sehe ich schon Christen auch, dass Christen da eine Chance haben zu sagen, Mensch, wir versuchen zur Versöhnung aufzurufen. Aber da muss eine Bereitschaft sein, da bin ich wieder bei Oliver auch. Es muss von zwei Seiten die Bereitschaft geben, Frieden zu haben und gemeinsam dort leben zu wollen. Und ich glaube, dass die auf der Seite der Palästinenser noch nicht so ausgeprägt ist. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gab ja auch die Demonstrationen von Palästinensern gegen die Hamas, die brutalst niedergeschlagen wurden. Ja, dann sind die Hamas-Terroristen zu diesen Palästinensern und haben sie eben umgebracht. Das ist ja auch eine Realität. Und dann dürfen wir uns alle auch mal fragen, wenn wir dort leben würden, würden wir den Kopf noch ausstrecken? Ja, also diese
berechtigte Frage.
Wenn man an einen Teufel in dieser Welt glaubt, dann ist es dieser Hass, der dort gepredigt und gelebt wird.
Ja, nochmal ganz kurz zur Zwei-Staaten-Lösung. 140 Staaten dieser Welt haben Palästina als eigenen Staat anerkannt, Deutschland nicht. In Deutschland heißt es immer noch, an der Seite Israels zu stehen, gehört zur Staatsräson. Und so hat auch CDU-Außenminister Wadephul den Gaza-Friedensappell von 28 Außenministern nicht unterschrieben, was wiederum die SPD-Fraktion heftig kritisiert. In der vergangenen Woche hat sich nun Bundeskanzler Merz von Israels Gaza-Politik distanziert. Er kritisierte das militärische Vorgehen im Gazastreifen als nicht akzeptabel. Oliver, frage an dich als Hauptstadtkorrespondent, was ist dein Eindruck, weicht Deutschland Schritt für Schritt zurück von der Seite Israels?
Also das sehe ich noch nicht. So weit würde ich noch nicht gehen. Machen wir uns doch erst einmal nichts vor. Unser Einfluss als Deutschland im Nahen Osten ist sehr gering. Hat auch historische Gründe. Gleichzeitig tragen wir Deutsche aus unserer Geschichte heraus eine besondere Verantwortung für den Staat Israel. Das wird ja auch immer wieder betont. Aber gleichzeitig muss doch Kritik möglich sein unter engen Partnern. Ein Ja zu Israel heißt ja nicht in jedem Fall automatisch ein Ja zur israelischen Regierung und ihren Entscheidungen. Und diese Regierung besteht ja auch aus teilweise extrem orientierten Partnern, denen da ein Netanyahu beispielsweise Rechnung trägt.
Auf jeden Fall kämpft Israel seit dem Ausbruch des Gazakriegs an verschiedenen Fronten. Die israelische Armee hat die Hisbollah im Süden des Libanons zerschlagen. Sie hat mit Luftschlägen den Iran und dessen Atomprogramm stark geschwächt. Geschwächt sind auch die Houthi-Rebellen im Jemen. Und zuletzt hat Israel unter anderem mit Luftschlägen in Syrien Stärke gezeigt zum Schutz der Minderheit. Der Drusen Horst wird Netanyahu in die Geschichtsbücher eingehen als Präsident, der das Lebensrecht Israels gesichert hat, womöglich aber auf Kosten der Menschenrechte?
Na, das ist sehr spekulativ. Keine Ahnung, ob er in die Geschichtsbücher eingehen wird, schon gar nicht in der von dir skizzierten Form. Das kann ich nicht sagen. Also wir sehen auf jeden Fall eine deutliche Stärke der israelischen Armee, die viele, glaube ich, gar nicht so erwartet hätten. Ja, und man hat jetzt auch bei den Angriffen im Iran gemerkt, wie wenig offensichtlich der Iran auch in der Lage ist. Und Iran ist ja Schutzmacht von all diesen Kräften, die du auch genannt hast. Also Hisbollah, Libanon, Houthi im Jemen, Hamas im Gazastreifen. Und ja, also ich denke, wir erleben schon eine Zäsur, die etwas verändert in dem ganzen Gebiet dort im Nahen Osten. Aber ob Benjamin Netanyahu deshalb in die Geschichtsbücher eingehen wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, da sind dann auch zu viele andere Dinge, die ihn in Frage stellen, in seiner Vita bisher. Und dafür fehlt ihm, glaube ich, auch in der israelischen Gesellschaft einfach so diese hundertprozentige Unterstützung. Ich glaube, auf der einen Seite, Israelis sagen, ja, wir wollen nicht jeden Tag um unser Leben bangen müssen. Das schon. Und da hat er jetzt viel dazu getan, dass sich das verändert. Aber Sympathien, glaube ich, hat er in der breiten Masse in Israel trotzdem nicht. Ja.
Wir sind mittendrin im Talk zu aktuellen Themen in der Sendereihe Das Gespräch auf ERF Plus. Im Gespräch bin ich mit meinen Kollegen Horst Kretschi und Oliver Jeske. Und wir packen für heute den letzten Punkt auf unserer Agenda an, der drastische Geburtenrückgang in unserem Land. Im Jahr 2024 bekam jede Frau in Deutschland im Schnitt 1,35 Kinder. Diese Daten veröffentlichte jetzt das Statistische Bundesamt. Und die Geburtenrate sinkt seit 2021 kontinuierlich. 2,0 Kinder müssten es natürlich sein, damit die Bevölkerung stabil bleibt. Kaum zu glauben, in den 60er Jahren bekamen die Frauen in der Bundesrepublik und in der DDR etwa 2,5 Kinder pro Frau. Doch die damals geborenen Boomer, das wissen wir alle, die gehen nun nach und nach in Rente. In den 90er Jahren hatten wir eine ähnlich schlechte Geburtenrate wie heute. Insbesondere in Ostdeutschland sanken die Geburten nach der Wende auf ein historisches Tief. Doch ab 2010 stieg sie bundesweit langsam auf etwa 1,5 Kinder pro Frau. Dieser leichte Aufwärtstrend hielt ungefähr 10 Jahre lang. Schließlich wurde in dieser Zeit das Elterngeld eingeführt, das Kindergeld erhöht und auch Krippen und Kitas ausgebaut. Doch all das scheint die Geburtenrate nachhaltig nicht positiv beeinflussen zu können. Oliver, woran liegt das? An globalen Krisen und Kriegen oder ist das schlichtweg ein Wohlstandsproblem?
Beides, würde ich sagen. Ich denke an eine Kollegin mit schulpflichtigen Kindern, die hat mal gesagt, eigentlich schäme ich mich für den Gedanken, aber manchmal denke ich, warum habe ich Kinder in die Welt gesetzt angesichts des Klimawandels, der uns erwartet, mit all seinen Folgen? Auch bei meinen eigenen Kindern nehme ich zum Teil eine große Verunsicherung und Sorge vor der Zukunft wahr. Das Ganze ist aus meiner Sicht aber tatsächlich auch ein Wohlstandsproblem. Ich habe den Eindruck, oft wird der Reichtum, den Kinder in ein Leben bringen, irgendwie weggeblendet. Und das ist eben ein anderer Reichtum als der zweite Urlaub im Jahr am Mittelmeer oder was auch immer sich jeder darunter vorstellt. Wenn es um Kinder geht, so nehme ich es jedenfalls wahr, geht es in der Öffentlichkeit oft um Probleme, die mit ihnen verbunden sind. Ja, das Leben, ob mit oder ohne Kinder, ist kein Honigschlecken. Aber ich sehe da schon in der Diskussion eine echte Schieflage.
Aber Horst, der Trend zu weniger Geburten ist ja nicht nur typisch deutsch.
Nein, absolut nicht. Das muss man einfach sagen. Es ist schon auch irgendwie ein weltweites Phänomen, wobei man das auch wieder runterbrechen kann. Wenn ich sage weltweit, dann meine ich vor allem bestimmte Industriestaaten. Denn die Geburtenrate bei uns ist jetzt mal im europäischen Vergleich mittelmäßig. Ja, also wenn man die Staaten der Europäischen Union nimmt, da liegt Deutschland so knapp hinter dem Mittelfeld. Viel schlechter ist die Geburtenrate zum Beispiel noch in Malta, Spanien, Italien, Litauen, Polen, Luxemburg, Finnland, Griechenland. Die sind alle noch hinter uns. Aber ganz vorne ist zum Beispiel Frankreich. Die haben zum Beispiel viel früher angefangen, das Kindergeld anders zu gestalten. Da ist Deutschland ja auch nachgezogen, dass wir jetzt einfach für jedes Kind das gleiche Kindergeld bekommen. Und auch an sich sagt man, dass in Frankreich die Familienpolitik einfach viel freundlicher gestaltet wird. Kann man jetzt hin und her diskutieren. Fakt ist, dort gibt es einfach mehr Kinder, aber auch in Rumänien und Bulgarien. Übrigens weltweit gesehen sind folgende Länder ganz hinten: Südkorea 1,1 Kinder pro Frau, Taiwan 1,2 und Macau auch 1,2. Also da in Asien sind die Probleme noch viel drängender als hier in Europa, muss man einfach sagen. Und das Land, das ja ganz weit vorne war, was die Bevölkerung angeht, China, wird ein immenses Problem kriegen. Und das ist eine Folge der Ein-Kind-Politik, die dieses Land lange hatte. Ja, und wenn man mal schaut, es gibt auch solche Vergleiche, durchschnittliche Kinderzahl pro Frau, aufgegliedert von 65 bis 1970 und dann 2015 bis 2020. Und da ist der Rückgang in Asien und in Lateinamerika immens, viel größer als in Europa zum Beispiel. Also es verändert sich auch global. Und das heißt auch was für die gesamte globale Entwicklung der Menschheit, wie viele Menschen werden hier leben, dass man jetzt davon ausgeht, die Gesamtbevölkerung auf der Welt steigt noch an, aber sie wird kippen. Spätestens etwa ab dem Jahr 2080 wird es wieder weniger Menschen auf diesem Planeten geben. Wo es ganz viele gibt, ist im südlichen Afrika, Subsahara, wie man sagt. Dort leben nämlich extrem viele junge Menschen und deshalb wird es da auch in den nächsten Jahren extrem viele Kinder geben.
Ja, all das werden dann unter Umständen unsere Enkelkinder miterleben, ob diese Prognosen alle so zutreffen. Gehen wir nochmal zurück nach Deutschland. Dass durch unsere niedrige Geburtenrate nicht nur unser Rentensystem ins Straucheln kommt, sondern auch unsere Wirtschaft, das ist allseits bekannt. Aber auch das reicht ja als Grund offenbar nicht aus, um selbst Kinder in die Welt zu setzen. So, und jetzt wird's persönlich, meine lieben Kollegen Oliver und Horst. Warum lohnt es sich denn, trotz alledem Kinder zu bekommen? Was sagt ihr als Väter?
Ich spreche mal nicht nur als Vater, sondern auch als Einzelkind. Meine Eltern konnten nur ein Kind bekommen und vieles an sozialen Skills habe ich mühsam und manchmal schmerzhaft erlernen müssen. Ja, ich habe unglaublich viel erst durch meine eigenen beiden Kinder gelernt. Ich durfte bei meinen zwei Kindern im positiven Sinne nachsitzen, habe viel gelernt über das Miteinander von Menschen, die man sich nicht selbst ausgesucht hat, mit denen man aber trotzdem aufs Engste verbunden ist. Ein ganz simples Beispiel. Ich habe erst begriffen, dass man am meisten durch Nachahmung lernt, indem ich meine beiden Kinder beobachtet habe. Und manches lerne ich immer noch. Da habe ich zum Beispiel meinem jüngeren Sohn einen Vorschlag gemacht für eine Freizeitaktivität zusammen mit seinem Freund und seinem Bruder. Und da kam die Reaktion, so kannst du Papa eigentlich nur denken, weil du Einzelkind bist. Damit muss ich umgehen. Also, Familie mit Kindern ist für mich der beste soziale Lernraum. Familie mit Kindern macht fit fürs Leben. Und eine Gesellschaft mit immer mehr Menschen, die immer weniger familiäre Beziehungen über die Generationen hinweg hat, wird ärmer. Da bin ich mir leider sicher.
Und was sagt Horst dazu als dreifacher Familienvater?
Naja, also, wie soll man das beschreiben? Also Menschen zu beschreiben, was es heißt, Kinder zu haben, die keine Kinder haben, finde ich sehr, sehr schwierig, weil die, also es gibt ja schon die Momente, wo man denkt, ach, man muss das jetzt sein oder es ist anstrengend und gerade so die ersten Jahre sind ja schwierig und wir haben ja noch ein Kind mit ganz besonderen Bedürfnissen. Auf der anderen Seite will man es auch nicht missen. Also es ist so eine Erfüllung und zum Guten und zum Schlechten entdeckt man in seinen Kindern ja auch Dinge, die man bei sich selbst auch schon hatte. Thema Nachahmung. Ja, also die Kinder ahmen ja auch die Eltern nach und es ist einfach zutiefst erfüllend. Und was ich natürlich auch feststelle ist, ja, wir wohnen ja in einem Haus mit drei Generationen und man unterstützt sich. Erst haben unsere Eltern uns unterstützt und jetzt unterstützen wir sie und unsere Kinder unterstützen jetzt auch schon. Also dieses gesamte Sehen das einer großen Familie, das funktioniert halt nur über Kinder. Ja, und wenn man die nicht hat, wird es echt schwierig. Da kommen wir auch zu Problemen, die dahin führen zu sagen, das Thema Pflege, du hast von Rente gesprochen, aber was ist denn mit der ganzen Pflege, die von Kindern geleistet wird an ihren Eltern? Ja, wenn keine Kinder da sind, wer soll das dann übernehmen? Also das entwickelt einfach auch ganz viele immense Probleme. Mal davon abgesehen, dass man natürlich nicht aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten Kinder kriegt oder nicht kriegen sollte. Also ihr versteht, was ich meine. Und wir haben unsere Kinder ja auch nicht deshalb bekommen, damit wir im Alter versorgt sind. Weiß man ja auch gar nicht. Kann ja auch sein, die wollen das nicht oder man zerstreitet sich. Aber ich finde es so faszinierend, was Kinder einem alles beibringen übers Leben. Und es ist so schön, möchte ich nicht missen. Und aber, Oliver, du hast es ja betont, es gibt halt auch Paare, die können keine Kinder bekommen. Das ist nicht möglich. Oder ja, können eins bekommen, dann nicht mehr. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Und ich weiß auch, dass denen das dann wirklich auch wehtut, wenn sie mitten in den Topf geworfen werden mit Leuten, die eben keine Lust haben, Kinder zu bekommen, sondern sagen, nee, warum? Das Leben macht doch Spaß. Ja. Und Kinder hindern mich daran, mein Leben so zu führen, wie ich es bis jetzt geführt habe. Klar, ist so. Ja. Aber ja.
Gut, dass du das nochmal benennst, genau, ja.
Ja, aber Regina, jetzt haben wir von uns gesprochen, uns Vätern. Was sagst denn du als mehrfache Mutter?
Ja, vier Kinder und mittlerweile bin ich ja schon vierfache Großmutter. Also ich habe auch nicht aus volkswirtschaftlichen Gründen heraus vier Kinder in die Welt gesetzt, sondern also mein Mann und ich, wir mögen es einfach gerne lebendig. Leben ist einfach krass, also wie ein Grashalm sich durch Pflastersteine durchkämpft. Und auch Kinder bringen einfach Leben ins Haus. Und das fanden wir schon immer toll. Uns war da schon immer klar, wir wollen eine etwas größere Familie haben. Leben zu begleiten bedeutet natürlich auch, man geht Risiken ein. Kinder können krank werden, süchtig werden, was weiß ich. Also wer ein Kind in die Welt setzt, wer Eltern wird, der macht sich auch eine risikoreiche Reise. Aber die einfach Spaß macht. Du hast eben gesagt, Horst, manche Paare finden eben ihr Leben auch ohne Kinder, dass es einfach Spaß macht. Ja, und wir haben einfach gedacht, unser Leben macht mit Kindern mehr Spaß. Einfach, weil sie so viel Leben, so viel Trubel, so viel Risiken mit reinbringen. Ja, darauf möchten wir auch nicht verzichten. Ja, und das war der Talk zu aktuellen Themen, die im Juli unter den Nägeln gebrannt haben. Und damit sage ich herzlichen Dank an meine Kollegen Oliver Jeske, ERF-Hauptstadt-Korrespondent, und Horst Kretschi, ERF-Redaktionskoordinator. Wenn Sie selbst, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit Ihrer Meinung zu unseren Themen positionieren möchten, dann gehen Sie in unsere Audiothek unter erfplus.de. In der Reihe Das Gespräch finden Sie diese Sendung und dazu auch eine Kommentarspalte, die wartet auf Ihre Kommentare. Damit sage ich Gott befohlen, Ihre Regina König.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.